Und heute zu Gast?
Achtung, Achtung, hier spricht die Florizei. Ja, richtig gehört, Florizei. Ich heiße Florian und bin Polizist und der zweite Vorsitzende von Velspol Hessen. Das ist der Verband lesbischer und schwuler Polizeibediensteter oder auch das Netzwerk für LSBTIQ-Beschäftigte in der Polizei und deren UnterstützerInnen. Vielen Dank, lieber Toni, lieber Chris, für den Vernehmungstermin bei euch heute zum Thema LSBTIQ und Polizei. Ich bin sehr gespannt auf eure Fragen jetzt.
Ja, und wir freuen uns, lieber Flo, dass du den Termin wahrgenommen hast. Die Polizei ist im Haus.
Oh, verhaften Sie mich. Ja. Oh, ich war ein böser Junge.
Schön, dass du im Hinterhof bist, lieber Flo.
Oh ja.
Wir sprechen das erste Mal mit einem Polizisten.
Oh ja.
Ja. Wir haben uns heute auch benommen, dass wir uns nichts zu Schulden kommen Richtig. Lassen haben. Nicht, dass du uns noch verhaftest heute.
Genau. Wir sind heute ganz, ganz brav.
Dann einmal die Ausweise nicht.
Den habe ich zu Hause vergessen.
Und ich habe meinen gerade nicht. Der wird gerade beantragt.
Ja, was machen wir denn jetzt, Toni? Also ja. Beine breit und Personendurchsuchung.
Das wäre bei euch unkritisch. Bei Transpersonen wäre es tatsächlich ein bisschen, oder vielleicht für den einen oder anderen Kollegen vielleicht ein bisschen komplizierter. Aber da können wir nachher noch.
Oh ja, eben. Ich wollte gerade sagen, das klingt auf jeden Fall sehr spannend.
Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist und dass wir einfach mal über dieses Thema Queer und Polizei sprechen. Aber die allererste Frage ist eigentlich, wolltest du schon immer Polizist werden? Oder wolltest du auch mal Feuerwehrmann werden?
Nein, obwohl Florian der Schutzpatron der Feuerwehr, aber ich war, also es ist tatsächlich ein Kindheitstraum, wollte immer Polizist werden. Zur Abiturszeit habe ich mich allerdings nicht getraut, mich zu bewerben. Ich war jetzt damals auch nicht unbedingt der Sportlichste und alle, die sich da hier in Richtung Polizei gegangen sind von den Jungs, das waren alles hier die Sportcracks und sonst was. Also ich habe tatsächlich noch Zivildienst gemacht. Oh, ich kann nicht so mit Waffen. Nee, ich habe Rettungsdienst noch Zivildienst gemacht und dann, na gut, das war nur so für, damit ich kein Loch im Lebenslauf habe, noch so eingeschrieben an der Uni gewesen, aber dann tatsächlich mit 21 zur Polizei gegangen, genau.
Ich glaube, ich hätte den Polizeiaufnahmetest, zumindest den Sporttest, auch nie bestanden.
Eben.
Ich glaube, da wäre ich gelegentlich versagt.
Ist trainierbar, ist alles Trainingssache. Ja, also ist alles googelbar. Ich kann es auch wirklich, ich kann diesen Beruf, es ist mein Traumberuf, das merkt man vielleicht auch immer, wenn ich darüber erzähle. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, das ist klar. Aber ich bin mit Leib und Seele Polizeibeamter und ich kann es nur jedem empfehlen. Und wir haben gute Einstellungsberaterinnen und Berater und vieles ist auch googelbar. Und tatsächlich, dann muss man halt auch ein bisschen trainieren.
Ja, okay, gut. Vielleicht
das Googeln muss man trainieren.
In meinem zweiten Leben vielleicht werde ich Polizist. Ich war ja, wenn ich Polizist werden wollte, früher wollte ich immer so Tatort, so Kriminalpolizist oder sowas. Das wäre meins gewesen.
Dann sage ich wieder, hallo Chris 2.0. Ja, genau. Dann habe ich eigentlich einen Polizisten im Bett.
Einen Kriminalpolizisten.
Einen Kriminalpolizisten. Aber ja, das klingt auf jeden Fall bei dir sehr, sehr spannend. Gerade so bei der Ausbildung, beziehungsweise wann hast du eigentlich gemerkt, dass du homosexuell bist? War das schon für dich davor ein Thema oder hast du das erst so gerade in der Ausbildung dann so ein bisschen gemerkt, weil ich kenne das zum Beispiel bei mir so, dass ich wirklich in der Ausbildung dann wirklich mich meiner sexuellen Orientierung voll und ganz hingeben konnte.
Also wenn ihr jetzt diesen Podcast schneiden würdet, dann könntet ihr jetzt die Antwort von eben nochmal reinschneiden. Nein, tatsächlich war es auch schon, glaube ich, seit Kindheit nicht mein Wunsch, schwul zu werden, aber das war auch schon seit früher Kindheit eigentlich bei mir klar. Oder weiß ich nicht, wenn man Sexualität entdeckt oder im jugendlichen Alter, haben Frauen eigentlich nie eine Rolle bei mir gespielt. Also das war tatsächlich schon immer so, ich war schon immer so geprägt. Man muss allerdings dann unterscheiden, wenn man jetzt guckt, ein dienstliches Coming-out und ein persönliches Coming-out, also das sind tatsächlich verschiedene Dinge. Also wenn ich jetzt sage, ich war schon seit frühester Jugend oder klar, das Coming-out bei den Eltern und Freunden und so, das sind verschiedene Stufen und die waren natürlich alle vor dem dienstlichen Coming-out schon, ja. Das Dienstliche hatte ich auch nicht gleich zu Beginn, also ich bin mit 21 ja zur Polizei gegangen. Und das hat schon noch ein paar Jahre dann gedauert, bis ich mich dann auch geoutet habe, tatsächlich, so bei allen.
Und hatte das Gründe? Also hattest du irgendwie in deiner Ausbildungsklasse, sage ich mal, irgendwas gehört, wo vielleicht gegen Homosexuelle gewettert wurde, wo irgendwelche Vorurteile halt ans Tageslicht gekommen sind, wo du dich dann so gefragt hast, okay, dann lass es lieber doch sein?
Tatsächlich hatte ich auch schwule Kollegen, auch lesbische Kolleginnen in meinem Studienjahrgang. Also ich bin im gehobenen, aber das ist Beamtendeutsch.
Oh.
Ja, für den gehobenen Polizeivollzugsdienst ist dieses Studium da halt vorgeschrieben und war ein relativ großer Studienjahrgang. Da waren es zwei andere schwule Männer und ich glaube zwei Lesben, zumindest von denen ich jetzt so auch im Nachhinein, oder nein, drei Lesben dann auch, von denen ich es jetzt im Nachhinein auch so erfahren habe. Die Jungs waren da ein bisschen, die anderen beiden Jungs waren da ein bisschen cooler. Ich habe nie diese Atmosphäre erlebt, dass man so willkommen ist als schwuler Mann leider oder dass es so ein Selbstverständnis ist. Da war jetzt kein Zeichen auch seitens der Behörde oder seitens der Polizei, dass das, ja, wie sagt man da, dass man da willkommen ist oder dass alle sexuellen und geschlechtlichen Identitäten wirklich willkommen sind. Dieses Zeichen ging jetzt zu meiner Zeit damals nie so wirklich aus. Und natürlich, auch ich habe Stereotype im Kopf, also hier Polizei ist hart und ein Männerberuf ist es ja leider nach wie vor immer noch. Wir haben nur ein Drittel Frauenanteil. Das ist immer noch sehr männergeprägt. Dann hat man natürlich auch so diese Stereotype, auch oh, als schwuler Mann könntest du da nicht ernst genommen werden. Und es ist ja auch nach wie vor so, dass schwule Männer auch im Beruf vielleicht oder im Polizeiberuf gerade so ein bisschen dazu neigen, dass sie zeigen müssen, dass sie genauso gut sind wie andere. Gibt es auch eine Studie zu, das ist kompliziert. Ich habe mich geoutet, ja, weil das ein Teil meiner Persönlichkeit ist, ein ganz wichtiger Teil sogar meiner Persönlichkeit. Ich habe damals meinen jetzigen Ehemann kennengelernt und war auch schon bei 1, 2, 3 Kollegen geoutet. Aber diesen letzten Schritt wirklich allen zu sagen und jeder weiß, wenn der Flo kommt, ja, der ist nicht so wie andere, sag ich jetzt mal. Da geht einem natürlich auch ein
Der
kleiner
ist besser.
voraus. Nein, gar nicht besser. Aber anders.
Anders.
Ja, aber das ist natürlich auch Teil meiner Persönlichkeit ja.
Ja, ist dein Mann auch Polizist?
Nein.
Nein,
Nein.
hätte ja sein
Es
können.
gibt, glaube
Hätte ja sein
ich, viele lesbische Pärchen bei der Polizei, zumindest jetzt kann ich für mein Umfeld sprechen unter Kolleginnen. Natürlich noch mehr Heterosexuelle, wir sind natürlich nicht in der Mehrheit. Aber schwule Pärchen innerhalb der Polizei gibt es kaum so, ne?
Gibt's keine.
Welche,
Naja,
aber die
dann
sind
vielleicht möchte dein Ehemann ja doch noch Polizist werden.
Möchte umschulen.
Nein, möchte er
Nee.
nicht, gut.
Und wie war das dann so, nachdem du dich geoutet hattest? Hattest du dann immer mal so ein bisschen mit so, sag ich mal, Klischees zu kämpfen? Also ich meine gerade so, dass irgendwie komische Kommentare kamen, dass dann vielleicht auch mal, ja, irgendwie gesagt hatte, ja, das kannst du ja machen, weil du bist ja schwul oder irgendwie so in der Richtung. Gab es da irgendwelche Situationen konkret?
Denn uns hatte jemand geschrieben, der ist auch Polizist und auch homosexuell und ihm wurde so gesagt, ja, wenn es zu Durchsuchungen kommt, dann untersucht er natürlich gerne die Männer und das macht ihm doch Spaß und sowas. Also mit diesem Vorurteil muss er dann doch kämpfen,
Genau.
dass er gerne die Männer betatscht und durchsucht, weil es ja nun zu seiner Sexualität gehört angeblich.
Das ist, glaube ich, auch so dieses heterosexuelle Wunschdenken, was in vielen Kollegen, meistens sind es dann doch eher die Jungs, die solche Vorurteile haben. Also in der Achtung, jetzt wird es juristisch, in der Strafprozessordnung oder auch in den Polizeigesetzen der Länder ist geregelt, dass Durchsuchungen gleichgeschlechtlich erfolgen. Sprich, ein Mann durchsucht einen Mann, eine Frau durchsucht eine Frau, um so das Schamgefühl halt einfach nicht zu verletzen. Das ist der Grundsatz. Es sieht natürlich kein Mensch, ob ich schwul bin, deswegen kann man, glaube ich, da auch nicht von Verletzungen dieses Schamgefühls sprechen. Und dieses Wunschdenken von vielen, vielleicht auch leicht homophoben Kollegen, ist dann einfach, also obwohl die es besser wissen müssten, die wissen ja auch, welche Menschen wir manchmal durchsuchen. Das sind, dass wir auch Betrunkene durchsuchen oder wenn die einuriniert haben oder sonst irgendwie was. Das ist nicht schön. Und auch, ich glaube, auch ein heterosexueller Kollege freut sich eher, über einen Mann, den er durchsuchen muss. Das ist und bleibt eine Amtshandlung, der vielleicht, wie sage ich das jetzt, ohne es böse zu meinen, aber der in der Reihe ist und der hier jetzt eben nicht eingenässt hat und so weiter. Ne? Und das ist einfach eine Amtshandlung, die da abläuft. Also das ist Quatsch.
Also mit solchen Vorurteilen musstest du jetzt auch nie dich selber so befassen? Also wurde dir das mal so ein bisschen auch vorgeworfen?
Ähnlich? Also offen Vorurteile oder Diskriminierung habe ich tatsächlich nicht erlebt. Ich habe aber auch nie ein Lügengerüst aufgebaut. Also es gibt auch Kollegen, die, ja, ich sag mal, erfinden eine Freundin oder die erfinden ihr Privatleben neu auf der Arbeit oder sprechen da teilweise auch überhaupt nicht drüber. Das ist natürlich schwierig, weil so eine Dienstgruppe, in der man so im Streifendienst dann halt auch ist, das ist schon eine kleine Familie. Da muss man auch einfach gucken, man teilt mit denen den Essenstisch und ganz viel Zeit auch einfach. Man ist nachts irgendwie unterwegs, man kommt in Extremsituationen, wo es wirklich auf den anderen ankommt. Da hätte ich es auch nie gut gefunden, diese Menschen, die mir auch wichtig sind, zu belügen. Also ich habe nie eine Freundin erfunden, ich habe aber das Privatleben ausgeklammert. Es kostet aber auch viel Kraft. Da geht natürlich auch ein bisschen Arbeitskraft verloren, weil man viel dafür aufwendet, einfach so Gespräche zu umschiffen oder irgendwie nett aus der Affäre, sage ich mal, rauszukommen, wenn man da irgendwie was gefragt. Also die Frage, was hast du am Wochenende gemacht? Wenn ich jetzt gefragt werde, was hast du am Wochenende gemacht, würde ich sagen, ja, ich war im Christopher Street Day und dann weiß nicht, mit meinem Mann noch unterwegs oder so. Das könnte ich nicht sagen, wenn ich diesen Part der sexuellen Identität einfach verstecken müsste weiter. Und dann würde ich natürlich ausflüchten, ja. Würde ich sagen, ja, nö, hab nichts gemacht. Und das habe ich schon gemacht, also dass ich es umgangen bin, direkte Antworten, aber ich habe nie gelogen. Und ganz offene Diskriminierung oder diese Spitzen oder was, die wurden mir offen zumindest nie zugespielt. Hinter meinem Rücken wurde sicherlich oder wird auch immer noch viel geredet, aber dass sich jemand trauen würde, da das offen zu kommunizieren, da sind wir 2021 natürlich auch mit einem Antidiskriminierungsgesetz und mit vielleicht auch Vorgesetzten, die dieses Thema immer mehr auf dem Schirm haben, auch besser gestellt als 2002, als ich bei der Polizei angefangen habe.
Und also du hast auch das Gefühl, dass sich das alles verändert hat zum Positiven, dass halt auch wirklich da mehr Akzeptanz und so entstanden ist.
Positiver, ja.
Positiver.
Noch nicht positiv.
Okay.
Wir hatten zum Beispiel auch letztens in einer Instagram-Story gepostet, da ging es, glaube ich, auch um den CSD und da stand ein Streifenwagen mit Regenbogen. Also es wurde ein Regenbogen auf den Streifenwagen geklebt und dann kam eine Antwort eines Hinternhoflauschers, die sollen das sein lassen, weil die nehmen uns ja eh nicht ernst, die akzeptieren uns ja nicht so, wie wir sind. Ist das jetzt nur ein subjektives Gefühl, dass vielleicht gerade jetzt queere Menschen bei der Polizei, wenn sie dorthin kommen, weil ihnen etwas zugestoßen ist, nicht ernst genommen werden, oder ist das, würdest du sagen, aus deinem Empfinden tatsächlich ein Problem, was die Polizei hat?
Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, denn natürlich muss man, aber es ist wichtig und man muss drüber sprechen. Und es ist gut, dass euch der User da auch das geschrieben hat. Ich spreche nicht für die Polizei, ich spreche natürlich aus Sicht des Verbandes lesbisch-schwuler Polizeibediensteter und ich kann auch keine Meinung für 16 Länderpolizeien, Bundespolizei, BKA abgeben. Jede dieser Polizeien wird, wenn du sie fragst, wird sagen, ja, wir sind ja super aufgestellt auf dem Gebiet, wir haben nur Ansprechpersonen oder haben aber auch nicht alle tatsächlich. Ja. Das ist schwierig. Jede Polizei geht anders mit dem Thema LSBTIQ und Polizei um. Es gibt in manchen Bundesländern, und es sind jetzt gar nicht hier die, ich sag mal, Szene-Bundesländer wie Berlin, Hamburg, ja, die haben tatsächlich hauptamtliche Ansprechpersonen für LSBTIQ innerhalb der Polizei. Aber es sind auch Länder wie Niedersachsen oder Schleswig-Holstein, die mir jetzt nicht als hier, weiß ich nicht, den Ort schwul-lesbischen oder LSBTIQ-Lebens irgendwie sehen würde. Ne? Trotzdem auch die haben hauptamtliche Ansprechpersonen, die sich um solche Fälle speziell kümmern, die auch wirklich nichts anderes machen als Aus- und Fortbildung zu diesem Thema. Die Hate Crime analysieren, diese Straftaten, die passieren oder die von Tätern mit der menschenverachtenden Motivation begangen werden, ich beleidige dich, schlage dich, weil du Teil der LSBTIQ-Community bist, die sich speziell um dieses Themenfeld einfach innerhalb der Polizei kümmern. Das gibt's aber nicht überall. Es gibt auch Polizeien, die natürlich Pinkwashing da einfach betreiben, also Ansprechpersonen, die auf dem Papier stehen, aber irgendwie keine zeitliche Entbindung haben, die das sicherlich noch on top machen und wirklich voller Leidenschaft machen. Alle, die diese Positionen, die ich zumindest kenne, die auf Treffen kommen, die vernetzt sind, die machen das wirklich aus Überzeugung heraus, so wie ich auch, dass es wichtig ist, Community und Polizei irgendwie zusammenzubringen und zu sagen, hier, wir sind eure Polizei, proud to be your friend, wir sind offen, wenn ihr euch schämt, eine Anzeige aufzugeben oder Gründe habt, dass ihr die bei vielleicht Heterosexuellen auf einem Revier, die da vermeintlich da sind, aufzugeben, dann kommt zu uns. Uns müsst ihr jetzt auch nicht erklären, was Grindr ist oder was Dating-Plattformen sind oder so. Dieses Wissen haben wir einfach. Aber wenn man das halt noch on top macht, dann ist das natürlich schwierig. Und jede Polizei, wie gesagt, geht anders damit um. Da ist aber viel Luft nach oben, ja.
Ich kann mir auch schon vorstellen, dass es für viele vielleicht ein bisschen noch peinlich ist, dass sie dann da hingehen müssen und dann sitzt dort vielleicht, weil man dieses Bild im Kopf hat, das ist, der Polizist ist ein starker, großer, kräftiger und sehr, wie sagt man,
stereotyp aussehender Mann.
So, und dann muss man dem erklären, ich wurde von einer, ja, genau, und dann muss man erklären, hier, ich wurde von einem
anderen Mann,
genau, wegen meiner Sexualität verprügelt, sage ich jetzt mal. Das ist für viele vielleicht beschämend und peinlich und trauen sich deswegen nicht zur Polizei. Aber sie sollten trotzdem zur Polizei kommen, weil es ist ja trotzdem eine Straftat am Ende.
Richtig, ganz genau. Also es ist wichtig aus Sicht von Felspol, dass wir Straftaten gegen LSBTIQ sichtbar machen. Wir müssen zeigen, klar sind wir in vielen Feldern schon wesentlich weitergekommen, Ehe für alle, Gleichstellung und so weiter, gesellschaftliche Akzeptanz steigt. Aber es ist trotzdem wichtig zu zeigen, nein, wir werden immer noch auf Christopher Street Days von irgendwelchen Passanten beleidigt. Wir werden in unserem Wohnhaus, was hatten wir für Fälle in letzter Zeit, in einem Wohnhaus wurde an die Tür von einem schwulen Paar Schwuli mit Edding dran geschrieben. Ein Nachbar hat hier eine, wie nennt man das, Bewegungsmelder, der Schussgeräusche macht, wenn die in ihrem Garten sind, auslöst. Einer der beiden Männer war auch Geflüchteter auch noch, also doppelt sogar noch.
Doppelt, ja, schon.
Das ist alles dieser Hass, den nach wie vor Menschen der LSBTQ-Community erleben. Und da muss nach wie vor was gemacht werden. Und natürlich werden auch wir nur ernst genommen von Innenministern. Die erste Frage ist ja, wie viele Zahlen haben wir da? Dann wird es immer ein bisschen peinlich, weil natürlich nicht alles gemeldet wird. Wir haben ein ganz hohes Dunkelfeld an Straftaten, die einfach passieren, aber nicht angezeigt werden. Und die Community muss da auch einfach eine Anzeige oder wäre unser dringender Rat, erstattet Anzeige, auch wenn der Täter nicht ermittelt würde. Aber die Zahlen, die wir vorweisen können, sind einfach immer wichtig. Man muss auch nicht, um eine Anzeige zu erstatten, auf ein Revier kommen. Es geht auch mittlerweile, die Online-Wache ist eine Möglichkeit. Man kann Strafanzeigen sogar schriftlich erstatten. Also es ist auch mit dem Briefschild geht's immer noch.
Das geht auch noch, okay. Mhm. Fax und Mail sicherlich dann auch.
Fax, da sind Behörden noch ganz vorne mit dabei, ja.
Ja, deswegen ja, gerade auch die Polizei bestimmt. Aber ich glaube, es geht einfach nur darum, dass man halt, auch wenn man weiß, es bringt an sich nichts, bringt es am Ende ja doch was, weil es registriert ist.
Ganz genau. Und nur dann wird auch, also zu jeder Straftat werden Ermittlungen aufgenommen, je nachdem wie umfangreich, das hängt natürlich mit der Straftat zusammen. Und nur so können wir wirklich dieses Dunkelfeld sichtbar machen.
Ja, okay. Weil wir hatten jetzt zum Beispiel auch, oder uns wurde das mal berichtet, dass halt ein Paar auch homophob angefeindet wurde und dass es halt von der Polizei in dem Sinne, ja, es hat sich halt so verlassen gefühlt. Was würdest du solchen Leuten sagen? Hast du da irgendeinen Rat? Weil sie haben da so gesagt, naja, es hat überhaupt nichts gebracht. Sie haben sich, wie halt wir schon vorhin oder wie schon beschrieben wurde, halt einfach so ein bisschen vernachlässigt, nicht ernst genommen gefühlt und ähnliches. Denkst du, da ist es eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe einfach in ein anderes Polizeipräsidium, wo ich vielleicht in einer größeren Stadt bin, wo vielleicht dann wieder ein bisschen mehr Aufklärung ist? Oder was für einen Tipp würdest du solchen Leuten geben, wenn das wieder auftreten würde?
Also im Idealfall natürlich an die Ansprechpersonen der Polizei, also die LSBTQ-Ansprechpersonen der Polizei wenden. Natürlich auch, wenn man sich bei einer Anzeigenaufnahme irgendwie da nicht willkommen oder ich meine, wir jubeln ja jetzt nicht, wenn jemand wegen einer Anzeige kommt, aber wenn man sich da irgendwie abgewiesen fühlt oder herabgewürdigt als Mensch oder in seiner sexuellen Identität, geschlechtlichen Identität, dann auf jeden Fall zu einer Ansprechperson geben. Wenn es die nicht gibt, dann auch zur Revierleitung oder zur Dienststellenleitung. Aber das einfach schlucken, das bringt nichts. Ich habe 5 Jahre lang Social Media für die Polizei gemacht. Ich habe immer gesagt, es bringt nichts, wenn man auch in anderen Bereichen irgendwie mit der Polizei nicht zufrieden war, schluckt es und irgendwann kommt ein Facebook-Post und man posaunt das raus, was vor 3 Jahren, was gar nicht mehr nachvollziehbar ist, irgendwie, was man dann alles niederschreibt. Wenn was nicht richtig läuft, beschweren an die nächsthöhere Stelle oder wenn es halt LSBTQ-Bezug gibt und die Polizei im eigenen Land hat diese Ansprechstellen, dann dorthin wenden, auf jeden Fall.
Kann man das denn irgendwo herausfinden, ob mein Bundesland diese Ansprechperson hat? Oder ist das inoffiziell im Geheimen irgendwo niedergeschrieben?
Nein, im besten Fall haben sie es natürlich auf ihren Homepages verlinkt. Eigentlich sollten die Polizeien auch auf den Christopher Street Days mit Infoständen der Ansprechpersonen für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, so hießen die früher. Mittlerweile hat sich der Begriff Ansprechpersonen für LSBTQ schon durchgesetzt. Wären die auch dort vor Ort. Natürlich sollen die auch möglichst in die Szene gehen, in die Community, sollen vernetzt sein mit Vereinen, Organisationen, Institutionen, um einfach auch zu zeigen, hier, die Polizei ist eben nicht mehr derjenige, der Paragraph 175, der ja auch noch bis Mitte der 90er, und das ist nicht so lange her, noch erlebt, dass wir nicht diese Verfolgungsbehörde sind, sondern dass wir unseren Ruf als Freund und Helfer halt auch wirklich auch für Freunde, die einen Freund haben, wahrnehmen.
Das ist eigentlich auch interessant, wenn man mal so überlegt, weil du es gerade schon angesprochen hast, der Christopher Street Day war ja eigentlich ursprünglich so der Gedanke, wir demonstrieren gegen Polizeigewalt. Und jetzt ist die Polizei ja auch mit oder sollte mit auf dem CSD vertreten sein. Das ist ja auch irgendwie schon so ein bisschen ein Wandel der Zeit, oder?
Ja, also wenn man zurückdenkt, der Christopher Street Day geht zurück auf die Aufstände der LSBTQ-Community gegen diese willkürlichen und gewalttätigen Razzien in der New Yorker Christopher Street. Da hat sich die Szene das erste Mal so richtig gewährt und hat dann eben auch gesagt, hier, wir sind stolz, also in anderen Ländern hat sich ja auch eher der Name Pride durchgesetzt für den Christopher Street Day, ist ja so ein deutsches Ding, überall anders sagt man, das ist die Pride Parade, weil man einfach stolz ist, dass man sich wehrt, dass man diese Diskriminierung, dass man diese Straftat durch die Polizei, diese Gewalt nicht hinnimmt, sondern dass man sich zusammentut und dass man schwulen oder lesbisch oder LSBTQ stolz einfach zeigt.
Und vielleicht nochmal kurz zu dem zurück von der Polizeidienststelle, geht es ja dann in eine nächst höhere Instanz. Und da müsste ja theoretisch auch jemand sein, der, sage ich jetzt mal, das Interesse hat, dies auch zu verfolgen, oder? Ich meine, gibt es in deinem Bundesland, wo du jetzt bist, jemand in der Staatsanwaltschaft, der sich auch damit vollends beschäftigt?
Das ist auch wieder natürlich klassische Ländersache. Jede Justiz ist anders aufgestellt, jede Staatsanwaltschaft ist anders aufgestellt. Es gibt spezielle Ansprechpersonen bei leider sehr, sehr wenigen Staatsanwaltschaften. Es wäre wünschenswert, dass es das auch in jedem Bundesland gibt. Denn es nutzt nichts, wenn wir als Polizei, ich sag mal, gut ermitteln oder bei einer Beleidigung. Ich sag mal, wir begegnen uns auf der Straße und ich sag hier scheiß Schwuchtel und weiß nicht, hier noch ein paar Beleidigungen hinterher. Du zeigst das Ganze an, ich werde sogar ermittelt. Aber das Ganze wird dann seitens der Staatsanwaltschaft, ja, es war eine kleine Beleidigung. Und dann gibt es ja auch Möglichkeiten, Verfahren wegen Geringfügigkeit einzustellen oder andere Gründe. Aber diese Straftat, diese Beleidigung ist ja aus menschenverachtenden Gründen. Also ich sage nicht nur zu dir ein Schimpfwort, was vielleicht allgegenwärtig ist, wie Arschloch oder darf man das sagen, ja?
Ja, ja, kann uns das alles sagen.
Sondern ich sage das ja mit der Intention, dich noch in deiner Würde als Menschen herabzusetzen und dir noch zu drücken, dass du vielleicht für mich offen homosexuell bist und ich das nicht gut finde. Und ja. Das darf halt in Deutschland nicht passieren, meiner Meinung nach. Und da muss dann halt auch eine Staatsanwaltschaft dann mit der nötigen Sorgfalt rangehen und sagen, da besteht tatsächlich ein öffentliches Interesse, diese Straftat auch weiter zu verfolgen. Und da gehen wir auch mit härteren Mitteln vor als vielleicht bei einer etwas anderen Beleidigung, weil die einen anderen Hintergrund hat.
Ja.
Der Transphobe.
So viel, das muss man kurz sacken lassen.
Ja. Was mich aber noch interessieren würde, weil du ja vor uns meintest, es hat sich ja schon verändert zum Positiven, aber es ist noch nicht das Positive. Was würdest du dir noch wünschen, wo du sagst, so genau bei diesen Punkten müsste sich das noch verändern in der Polizei oder generell in den Gedanken, dass das wirklich so das Bild hat, von dem, wo du sagst, so würdest du es gerne haben, dass wirklich alle Homosexuellen oder egal welcher geschlechtlichen Orientierung man angehört, dass man akzeptiert wird oder dass das halt in der Polizei auch angekommen ist, das Thema.
Also gibt es mehrere Sachen. Ein ganz großer Part ist natürlich Aus- und Fortbildung, also dass Kolleginnen und Kollegen halt auch einfach wissen, auch den Background, was Community und Polizei, warum ist das vielleicht auch ein Spannungsfeld nach wie vor noch. Das ist eine ganz große Forderung. Hauptamtliche LSBTQ-Ansprechpersonen natürlich in Polizei und Justiz. Es gibt aber auch so kleinere Sachen, dass wir zum Beispiel, wir dürfen in öffentlichen Texten auch nicht gendern. Also das ist so eine Kleinigkeit, aber wo man halt sagt, naja, das kann doch eigentlich jeder selbst entscheiden. Heutzutage, selbst im Heute-Journal wird gegendert, wenn das die Moderatorin halt richtig findet oder Moderator. Einfach diese Freiheit, nicht dieses Verbot, sondern diese Freiheit zu gendern. Auch dass an Christopher Street Days vor den Polizeipräsidien Regenbogenflaggen oder Transflaggen gehisst werden. Auch das ist nach wie vor in nur ganz, ganz wenigen Bundesländern der Fall. Eine Einheitlichkeit wird man bei allem natürlich nicht reinkriegen, weil dafür die Bundesländer und die Polizeien zu unterschiedlich strukturiert sind. Also es gibt ganz viele Forderungen, auch jetzt vielleicht auch landesspezifisch, dass in den Polizeigesetzen dann auch nochmal nachgebessert wird, dass da eine Transdurchsuchung geregelt wird, gendergerechte Toiletten, weiß ich nicht. Wir haben vieles, was wir immer noch fordern, denn ich sag mal, unser Blaulicht muss halt auch einfach Rosalicht können.
Oh ja, das wäre mal schön, wenn hier bei uns auf der Straße ein Rosalicht langfahren würde. Ja. Dann können sie auch gerne in Massen langfahren.
Oder in Regenbogen. Das wäre noch cooler, so ein Regenbogenmäßig.
Das fände ich auch cool.
Ja, diese Regenbogendebatte hat uns ja auch ein bisschen, also als Community, sag ich mal, jetzt auch ein bisschen Auftrieb gegeben. Oder viele haben, weiß nicht, bei Facebook oder so ihr Profilbild auch heterosexuell mit Regenbogen hinterlegt. Ja. Also wir haben ja schon viel Zuspruch in letzter Zeit erhalten, dass da Leute sich positionieren und Stellung beziehen. Aber in vielen Polizeien wird auch immer noch davor zurückgeschreckt, hier Regenbogenflagge und so. Ah, das ist ja politisch, und als Polizei, natürlich sind wir politische Neutralität verpflichtet. Deswegen ist es auch so wichtig, dass es zum Beispiel diesen Verein Felspol gibt, weil nur da können wir uns als LSBTQ-Beschäftigte der Polizei sammeln und halt auch wirklich politische Forderungen formulieren und ausdrücken. Ist ja schon eine Art Gewerkschaft.
Was macht denn die Felspol?
Genau, das wäre noch ganz, ja. Wäre noch interessant.
Wir haben schon öfters diesen Begriff Felspol. Würdest du es vielleicht nochmal aussprechen, was das bedeutet?
Ja, tatsächlich ein bisschen sperriger Begriff vielleicht. Also Felspol, der Verband lesbischer und schwuler Polizeibediensteter, ist die Abkürzung. Wir wissen, es ist trans und inter ist nicht enthalten. Dieser Name stammt aus dem Jahr 1994. Da war, glaube ich, die Trans-Community noch nicht ganz so aufgestellt, wie sie heute ist. Wenn wir uns heute gründen würden, würden wir, glaube ich, auch diesen Aspekt der geschlechtlichen Identität viel mehr noch aufnehmen. Deswegen haben wir uns so den Beinamen das Netzwerk für LSBTIQ-Beschäftigte in der Polizei und deren Unterstützer innen dazu gegeben.
Ja.
Wir sind tatsächlich natürlich vorwiegend für Kolleginnen und Kollegen, ob Polizeibeamte oder Angestellter in den Polizeibehörden da. Wir treffen uns, gut, jetzt Corona-mäßig natürlich nicht mehr live, aber wir haben verschiedene Events. Wir haben mal letztes Jahr, als mal kurz ging, haben wir ein Kino gemietet, haben da eine Preview eines Kinofilms uns zusammen angeguckt, der auch die Verurteilung eines schwulen Mannes nach 175 nochmal beschreibt aus den 50er Jahren. Wir treffen uns, wir haben regelmäßig Bundesseminare, wie wir es nennen, also wo wir aus allen Bundesländern zusammenkommen und uns treffen. Das sind auch immer Veranstaltungen, die von der Bundeszentrale für politische Bildung gefordert werden. Also es sind jetzt keine, ich weiß, in manchen ist es vielleicht jetzt Kopfkino, da ist der Polizeigangbang oder was.
Im ja, wahrscheinlich.
Genau.
Nein, ach Mensch, jetzt zerstörst du das auch noch.
Nein, das sind wirklich seriöse Seminare.
Gut, das musst du jetzt sagen.
Nein, ihr könnt gerne teilnehmen. Es können auch teilnehmen.
Okay.
Und Dresden waren wir, glaube ich. Nee, wüsste ich jetzt nicht, wann wir das letzte Mal. In Leipzig waren wir, aber Dresden noch nicht. Treffen wir uns und da gibt es tatsächlich dann auch Fortbildungen oder Vorträge zu verschiedensten Polizei- und LSBTQ-Themen.
Hm. Und ja. Ihr seid auch auf dem CSD vertreten. Also ihr habt da auch, ihr habt auch die Möglichkeit oder es Leute haben auch die Möglichkeit, zu euch zu kommen und sich da über euren Verein und alles zu informieren.
Genau. Wir sind natürlich, viele von uns sind teilweise auch in offizieller Funktion manchmal da, also als LSBTIQ-Ansprechpersonen der Polizei, aber als Verband sind wir schon auch eigentlich immer auf den CSDs der Regionen so präsent. Ich kann für mein Bundesland jetzt sprechen, für Hessen, da sind wir eigentlich auf allen größeren oder ja, auch kleineren CSDs sind wir vertreten, genau. Momentan ist natürlich, sind es nur Fußgruppen, die man momentan macht, aber wir sind ja froh, dass überhaupt irgendwie momentan was geht und ja.
So, und jetzt muss ich die Frage stellen. So, es gibt da nun, sag ich mal, Menschen in unserer Community, die, genau, wo ist das Licht, wo waren sie gestern um 19.03 Uhr? Menschen, die auf Uniformen stehen. So, geht ihr als Polizei oder als Felspol in Uniform auf den CSD?
Nein. Also wir waren grundsätzlich ist es so, dass der Christopher Street Day gilt ja als Demonstration, also als politische Veranstaltung, als Demonstration. Und das Versammlungsgesetz sagt in Deutschland, dass da ein Uniformtrageverbot, heißt es so im Juristendeutsch, also Uniformverbot.
Wir glauben dir das ja. Jetzt.
Es gibt ist sogar, glaube ich, ja, grundgesetzlich auch noch, gell? Ja, doch. Und Versammlungsgesetz auch nochmal. Also okay. Es ist grundsätzlich nicht erlaubt. Wenn man grundsätzlich sagt, gibt es immer Ausnahmen. Wir waren schon in Uniformen bei CSDs dabei. Da obliegt es natürlich den örtlichen Behörden, wenn zwar im Rahmen auch von Bundesseminar beziehungsweise von einem europäischen Seminar in Berlin zum Beispiel, waren wir in Uniformen auch dabei. Wir allerdings ohne Waffen, das ist dann auch immer so das Problem in Uniform, aber ohne Waffen. Wenn ich eine Seitenstraße irgendwie weitergehe, jemand spricht mich an und ich kann nicht als Polizei agieren, wie ich vielleicht agieren müsste, ist immer schwierig. Deswegen müssen wir dann begleitet werden von bewaffneten Kollegen, die nicht an der Parade teilnehmen. Das ist ein bisschen schwierig. Es ist juristisch möglich, es ist in der Vergangenheit schon gemacht worden, aber es ist nicht oft der Fall und tatsächlich stellen wir auch nicht oft diesen Antrag, sondern tatsächlich tatsächlich nur, wenn wir wirklich, das ist ja jetzt nichts, wenn wir da mit 2, 3, 4 Hansels oder was irgendwie mitlaufen, sondern das hat einen internationalen Flair damals. Da waren verschiedene aus verschiedenen europäischen Ländern Kolleginnen und Kollegen dabei und da hat es auch sehr gut Eindruck gemacht, gerade wenn die Bobbys hier mit ihren...
Ja, genau. Also die Uniformen der Polizei, die man auf dem CSD sieht, die sind dann doch dienstlich vor Ort.
Genau, du hattest noch die Fetischfrage, genau, die war noch mit drin. Nein, also ich bin froh, wenn ich die Uniform wieder aus habe. Also ich werde da jetzt nicht noch schmutzig.
Da weiß man, muss doch ein bisschen die Fantasie schüren, oder?
Ja, ich glaube, es ist ja, glaube ich, auch immer so diese, das ist aber auch so ein Stereotyp, was man dann im Kopf hat, hier der junge, stramme Polizist aus unseren Filmen, der dann, naja.
Ja. Und jeder kommt und sagt, bitte verhafte mich. Ja, genau. Herr Kommissar, ich habe da eine lange Waffe in der Hose, bitte durchsuchen Sie mich.
Dann im Gefängnis, oh, da hat jemand die Seife fallen lassen und der Polizist kommt rein und denkt so,
ich helfe Ihnen, junger Mann.
Ist das Fantasie jetzt von euch oder?
Das ist Fantasie, völlige Fantasie.
Wir kennen niemanden, dem das passiert ist.
War eine Frage noch nicht, von Ihnen natürlich.
Ja, natürlich.
Ja.
Sehr schön, ja.
Jetzt bin ich ganz raus. Ich habe gerade dieses Bild im Kopf. Okay. Ja, und um mal vielleicht das so Revue passieren zu lassen, wenn du jetzt mit der Polizei anfangen würdest, würdest du dich sofort outen oder würdest du auch abwarten? Mit der Erfahrung, die du jetzt hast, ne?
Ja, also ich bin so ein sicherer Typ irgendwie. Ich habe auch meinen Mann erst nach 7 Jahren geheiratet. Ich würde erst auch gucken. Ich würde, glaube ich, nicht von Anfang an. Also gut, wenn ich jetzt mit in meinem Alter und mit meinem Standing irgendwie auf eine neue Dienststelle komme, ist das was vollkommen anderes. Da weiß jeder, wie der Hase läuft.
Ja.
Aber wenn ich jetzt neu in der Polizei anfangen würde, würde ich mich auch
mit dem trotz des Wissens, du weißt, okay, es hat sich ein bisschen was getan und es gibt die AnsprechpartnerInnen für die LGBTIQ-Opfer.
Ja, auch, was ich auch noch ergänzen muss, auch wenn wir jetzt sagen, wir sind gesellschaftlich vielleicht auch schon angekommen oder wenn wir irgendwann mal so weit sind, dass wir sagen, hier, wir sind voll etabliert und so weiter, auch dann sind diese Ansprechpersonen nach wie vor noch wichtig, denn sie haben auch so eine Wächterfunktion. Wenn ein homophober Depp irgendwie oder homophober Kollege da irgendwie dann doch einen Spruch drückt, weiß der, oh, ich muss beim Beauftragten da quasi antanzen oder ich krieg dann Ärger. Also diese Wächterfunktion, die ist nach wie vor auch nicht zu unterschätzen, selbst wenn wir schon gesellschaftlich und auch innerhalb der Behörde und so da angekommen wären, wo wir mal hinwollen.
Und wir hoffen ja, dass es auch irgendwann mal so weit kommt, dass man keine Angst mehr davor haben muss, zur Polizei zu gehen.
Oder und halt bei der Polizei anzufangen, die Ausbildung da. Und dieses stereotype Bild halt irgendwann wirklich so über den Haufen geworfen wird, dass halt einfach wirklich jeder, egal was für eine Sexualität, da anfangen kann, die Ausbildung zu machen. Ist ja auch ein sehr wichtiger Job.
Und ich sag mal so, Polizisten sind ja auch nur Menschen.
Ja.
Das wäre, wenn ich jetzt verhaftet, weil ich das gesagt habe, kommt jetzt eine Anzeige, aber okay.
Ich hätte jetzt gerade überlegt, kann man da, aber nein, das stimmt.
Kann man eigentlich nichts zu sagen, ne?
Spruch noch drücken oder was? Nein. Stimmt.
Kann man nicht.
Also auch wir gehen nach der Arbeit nach Hause, da warten Frau und Kind auf den einen, auf mich, mein Ehemann und wir tragen eine Uniform, aber wir sind Menschen in Uniform, ja.
Ist ja nur euer Beruf am Ende.
Genau.
Auch wenn vielleicht der Beruf zur Berufung irgendwann mal wird.
Das ist natürlich der Idealfall. Es gibt sicherlich auch Kolleginnen und Kollegen, die abgedankt haben, aber ich glaube, es gibt es auch bei Lehrern oder bei, Selbstständigen oder so. Die haben wir überall.
Natürlich.
Das stimmt.
Ja, jetzt habe ich Lust, zur Polizei zu gehen. Aber wie gesagt, ich würde den sportlichen Test, glaube ich, immer noch nicht bestehen. Wobei, ich wollte ja früher auch mal Polizist werden und dann Feuerwehrmann und dann Notarzt und naja.
Bei mir ist es Eisenbahnfahrer geblieben. Bis ich dann Krankenpfleger wurde.
Und dann wurde ich so geblendet vom Eisenbahn.
Ja, Eisenbahn. Ich habe immer früher mit dem Fahrrad, bin ich immer zum Bahnhof gefahren und habe immer die imaginären Passagiere abgeholt. Ja, ich war nicht Polizist, sondern ich war Eisenbahnfahrer.
Ja, witzig. Und ich habe auch mit dem Fahrrad, war ich mit meinem Cousin immer unterwegs und wir waren Fahrradpolizisten.
Oh.
Und sind dann durch die Straßen gefahren mit Wii-U, Wii-U. Und dass auch jeder weiß, die Polizei ist unterwegs.
Und so geht der Traum los.
Ja, das blieb aber bei einem Traum.
Leider.
Aber wie gesagt, im zweiten Leben wird's vielleicht mal was.
Ja, sehr gerne.
Oder im dritten.
Mal schauen.
Ja.
Kannst auch deine Bachelorarbeit dann bei mir schreiben. Ich bin Zweitgutachter. Gerne auch zu LSBTIQ nehmen. Die nehme ich immer gerne.
Gab's da schon einige, die du abnehmen konntest?
Ja, tatsächlich. Ja, es haben viele. Das sind ja dann immer bei so Bachelorarbeiten. Das sind ja immer so wissenschaftliche Namen und ganz sperrige Überbegriffe und mit konkreter Fragestellung und so weiter. Aber ich glaube, ich begleite die eigentlich immer ganz gut, die Kolleginnen. Ich suche mir die dann auch schon aus. Also ich kann ja auch Nein sagen als Zweitgutachter. Aber die bei mir geschrieben haben, die haben eigentlich immer außerordentlich gute Leistungen gezeigt, tatsächlich, ja. Und nicht nur meine Note, sondern auch die von den ersten Korrektoren, die auf der Schule hauptamtlich sind.
Dann hoffen wir, dass du weiter interessante Geschichten erlebst und auch Bachelorarbeiten liest. Und wir danken dir, dass du bei uns im Hinterhof zu Gast warst und so ein bisschen Einblick in die Polizei gegeben hast.
Vielen Dank.
Und
sehr gerne. Auf der Werbepart.
Ja, natürlich.
Ja, genau.
Metropol Hessen ist auch bei Facebook natürlich und im Internet.
Im Internet.
In diesem Internet.
Unter
www.facebook-hessen.de.
Sehr schön. Was ist mit TikTok?
Nein. Es ist ja dann tatsächlich, wenn man das ist ein ehrenamtlicher Verein, dann müssen es auch ein paar Leute immer bedienen und das ist immer schwierig. Deswegen haben wir uns nach wie vor, Insta ist immer noch so im Kopf, aber Facebook bleiben wir erstmal und wie es weitergeht, müssen wir gucken.
Okay, vielleicht, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch bei uns.
Genau. Bei den zukünftigen Polizisten.
Ja, genau.
Fahrradstraßen, Fahrradpolizisten.
Bring.
Genau. Ich hätte dann gerne einen Helm mit Blaulicht und Sirene.
Ja, den kriegst du. Den schränke ich auf dir. Rein,
oder? Das haben wir ja vorhin schon
gesehen. Ja, genau. Auf Rosa und Regenbogen.
Mit Regenbogen. Ja, mit Regenbogen. Ja.
Blau für die ernsten Sachen und Regenbogen für die Regenbogenfälle.
Cool. Klingt nach einem Plan.
Ja, finde ich auch. Also, vielen Dank, lieber Florian. Und ja, das war's diese Woche aus dem Hinternhof von uns.
Genau.
Ihr könnt uns auch überall finden, wo ihr wollt. Wir sind bei Instagram und auch bei Facebook und natürlich auch bei TikTok. Und wenn ihr wollt, gebt uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcast ab.
Genau. Und damit habt einen schönen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Mal.
Tschüssi und tschüssi Florian.
Tschüssi Florian.
Ciao.